HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Der Name der Stadt Hanau steht seit der vergangenen Woche leider auch für den Mord an 10 Menschen. Jetzt fanden die ersten Beerdigungen statt, Heiko Schneider berichtet.
Die Turnhalle der Heinrich-Heine-Schule im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. Lange Tischreihen, an denen Menschen sitzen. Junge, alte, Frauen, Männer. An den Wänden lehnen und hocken viele weitere. Insgesamt sind es rund 700. Sie alle sind gekommen, um Abschied zu nehmen von Ferhat Unvar. Der 22-Jährige ging hier zur Schule. Nur wenige Schritte von der Schule entfernt wurde er am späten Mittwochabend erschossen.
Wir sind heute alle Ferhats. Wir sind alle heute zusammengekommen, um Ferhat die letzte Ehre zu weisen. Und deswegen sind wir heute alle Ferhats.
Sagt Abdullah Unvar, der Cousin von Ferhat. Seine Familie sitzt an den Tischen, außerdem Freunde und Bekannte.
Er war ja lebensfroh und deswegen hatte der auch ein großes Umfeld. Der hatte viele Freunde, seine Familie ist sehr groß. Ferhat hat viele Menschen zusammengehalten. Ferhat war so der Mittelpunkt von allem. Er war für alle da. Wenn jemand Probleme hatte, dann war Ferhat gerade in dem Moment da. Ferhat war wie der Felsen, für alle einfach ansprechbar.
So wie sein Cousin beschreiben Ferhat Unvar auch viele seiner Freunde. Vor dem Mikrofon äußern wollen sie sich aber nicht. Mit angemieteten Bussen fahren sie dann am Nachmittag gemeinsam zum Hanauer Hauptfriedhof. Dort wird Ferhat Unvar beigesetzt. Wieder sind rund 700 Menschen gekommen. Etwas mehr als doppelt so viele hatten sich am Mittag auf dem Hanauer Marktplatz getroffen zu einem Totengebet für Ferhat Unvar und zwei weitere Opfer, für Fatih Saracoğlu und Gökhan Gültekin. Mindestens eine der beiden Leichen soll in die Türkei überführt werden. Auch hier beim Totengebet viele Freunde und Verwandte.
Ja, sehr schön, sehr emotional und es ist auch so der letzte Gedanke, den man jetzt für diejenigen haben könnte, müsste.
Also ich habe es emotional erlebt, sehr emotional. Was mir aber auch sehr gefallen hat, dass alle Menschen zusammen waren, dass dieser Zusammenhalt da war.
Zusammengekommen waren am Vormittag schon gut 800 Menschen in Offenbach. Dort wurde Mercedes Kirpatsch beigesetzt. Die 35-Jährige war am Mittwoch ebenfalls erschossen worden. Ihr Vater sagte,
das muss jetzt durchgebracht werden, dass die Mercedes an der Grabe von meiner Mutter und von meinem Vater dahingelegt wird und dass er die Sache abschließen kann.
Überall vermitteln die Menschen den gleichen Eindruck. Wie gelähmt, paralysiert. Sie scheinen noch nicht realisiert zu haben, was da in der vergangenen Woche passiert ist. Abdullah Unvar beschreibt es so.
Momentan funktionieren wir. Bei uns wird die Trauerphase erst heute Abend beginnen.
Eine zentrale Trauerfeier soll es nach Angaben der Stadt Hanau frühestens in der kommenden Woche geben. Zunächst soll abgewartet werden, bis alle Opfer beerdigt oder überführt seien.
Von den Trauerfeiern in Hanau berichtete Heiko Schneider. Rechten Terror, den gibt es in Hessen nicht erst seit Hanau. Bereits 2006 hat die rechtsextreme Terrororganisation NSU Halid Yozgat in Kassel getötet. Viele Bürger fragen sich bis heute, was ist damals wirklich geschehen und was hatte möglicherweise der Staat damit zu tun? Näheres dazu könnte in Akten stehen, die derzeit aber von der hessischen Politik gesperrt sind. Deshalb kann die Öffentlichkeit bisher keine Details zu den Hintergründen und eventuellen Hintermännern erfahren. Zunächst wurden diese Akten für 120 Jahre gesperrt. Nach Protesten wurde die Zeitdauer auf 30 Jahre verkürzt. Eine Petition will jetzt eine sofortige Freigabe. Aus Kassel berichtet Michael Pschibilla.
Es ist eine beeindruckende Zahl. Mehr als 67.000 Menschen fordern inzwischen die sofortige Freigabe der hessischen NSU-Akten. Und es werden stündlich mehr. Besonders nach dem ebenfalls rechtsextrem motivierten Terrorangriff von Hanau sei die Zahl der Unterstützer nochmal sprunghaft angestiegen, sagt Thomas Bockelmann. Er ist Intendant des Kasseler Staatstheaters und Sprecher der Petition.
Das ist natürlich auf der einen Seite schrecklich, dass diese Morde in Hanau jetzt dazu führen, dass die Petition von 28.000 Unterzeichnern jetzt auf die 70.000 geht. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch ein Zeichen, dass die Leute langsam wacher werden. In Hanau muss man sich klar machen, da ist an einem Abend sind genauso viele Leute umgebracht worden wie vom gesamten NSU über Jahre. Das sind neue Dimensionen.
Die Initiatoren der Petition fordern, die bislang unter Verschluss gehaltenen NSU-Akten zu öffnen. Sie wollen die Hintergründe rechtsextremer Netzwerke in Hessen aufdecken. Sie wollen Antworten auf eine mögliche Verstrickung des Verfassungsschutzes in den Kasseler NSU-Mord an Halit Yozgat von 2006. Und sie vermuten in den Akten Hinweise auf örtliche Unterstützer der bundesweit agierenden Terrorgruppe. Dies alles gehöre an die Öffentlichkeit, sagt Ayşe Güleç. Sie unterstützt die Petition. Dass die Landesregierung diese Akten zunächst 120 Jahre unter Verschluss halten wollte und jetzt nach politischem Druck immerhin noch 30, ist für sie ein Unding.
Die Petition ist wichtig, weil das ein Wissen ist, was gesammelt worden ist und jetzt verborgen wird vor der Öffentlichkeit. Aber dieses Wissen gehört uns, der Öffentlichkeit, und wir wollen wissen, was da drin ist. Wenn Politiker in diesem Land Akten für so eine lange Zeit verschwinden lassen, dann ist es Zeit für die Zivilgesellschaft. Und das ist dann unsere Aufgabe, genau das zu fordern, nämlich alles offen zu machen.
Die Petition wurde an Manuela Strube übergeben. Sie ist Vorsitzende des Petitionsausschusses des Hessischen Landtags. Demnächst werden sich die Landtagsabgeordneten mit der Eingabe beschäftigen. Trotz der hohen Zahl von 67.000 Unterzeichnern gibt es aber keine Garantie dafür, dass das Land Hessen der Forderung nachkommen und die NSU-Akten freigeben wird. Die Entscheidung, sagt Strube, liege am Ende beim hessischen Innenminister. Und der hat auch die Interessen des Verfassungsschutzes im Blick.
Man kann ihn mit der Petition bitten, aber man kann ihn am Ende nicht dazu zwingen. Die Anzahl der Unterschriften spielt grundsätzlich keine Rolle. Dass man denkt, umso mehr Unterschriften, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Petition durchgeht, das ist nicht der Fall.
Die Petition für die Freigabe der NSU-Akten wurde im Regierungspräsidium Kassel überreicht. Der Ort war bewusst gewählt. Vor einem Jahr noch war das Gebäude der Dienstsitz des ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Auch er wurde von Neonazis erschossen. Von Neonazis, die nach bisherigen Erkenntnissen Verbindungen hatten zum Umfeld der NSU-Terroristen.
Über 67.000 Unterzeichner fordern in einer Petition die sofortige Freigabe der NSU-Akten. Informationen von Michael Pschibilla. Das Coronavirus breitet sich aus. In China hat die nationale Gesundheitsbehörde bekannt gegeben, dass dort bisher ungefähr 2.200 Menschen an dem Virus gestorben sind. Zum Vergleich: allein in Deutschland mit viel weniger Einwohnern starben an Grippeinfektionen in der Saison 2017-2018 nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts ungefähr 25.000 Menschen. 2.200 Tote durch den Coronavirus also jetzt in China. In Europa ist jetzt vor allem Italien von Corona betroffen. Im Norden des Landes sind mehrere Gemeinden abgeriegelt und der Karneval in Venedig ist abgesagt worden. Das alles geht auch an der hessischen Wirtschaft nicht spurlos vorbei. Aydoğan Makasce.
Mit Medizinprodukten macht Fresenius Kabi aus Bad Homburg allein in China einen Jahresumsatz von knapp 1 Milliarde Euro. Das weltweit tätige Unternehmen vertreibt vor allem intravenöse Arzneimittel, die zum Beispiel bei größeren Operationen eingesetzt werden. Im Moment sei die Nachfrage aber extrem zurückgegangen, sagt Stefan Sturm, Vorstandsvorsitzender der Fresenius-Gruppe.
Die Medikamente, die Verbrauchsmaterialien, die benötigt werden, werden in erster Linie dann eben aus den Lagerbeständen der Krankenhäuser dargestellt, weil wir eben auch ganz enormen Restriktionen hinsichtlich der Logistik innerhalb des Landes unterworfen sind.
Logistik ist das Kerngeschäft von Lufthansa Cargo. Rund 100 Tonnen kann ein Frachter des Unternehmens befördern. Normalerweise starten pro Woche 15 Flüge nach China. Aktuell heben in Frankfurt noch 6 ab. Um die Gesundheit der Mitarbeiter nicht zu gefährden, würden die Crews im Moment in Ostsibirien statt in China gewechselt. Das alles wirke sich aufs Geschäft aus, sagt der Vorstandsvorsitzende Peter Gerber.
Ganz sicher ist, das wird Spuren hinterlassen, das ist selbstverständlich, wenn man plötzlich nur noch ein Drittel und weniger fliegt und dann sich langsam auf die Hälfte wieder hochrobbt, aber das mit sehr viel größerem Aufwand tun muss, dann ist es vollkommen klar, dass das nicht folgenlos bleibt.
Folgen hat das Coronavirus auch für das Geschäft von Delta Pro Natura in Egelsbach. Das Unternehmen produziert unter anderem das bekannte Fleckenpulver Dr. Beckmann, das auch in China sehr beliebt ist. Im Moment sind die Lieferungen laut Eigentümer Heiner Beckmann aber komplett eingestellt worden. Wann sich die Situation wieder ändert, bis jetzt noch unklar.
Weil das Lager komplett geschlossen ist zurzeit, sodass wir weder dort Ware einlagern noch auslagern können. Das ist noch das kleinste Problem. Das größte ist, dass wir dort nichts verschicken können. Und dadurch, dass wir auch natürlich keinen Umsatz haben und damit dieser Monat ein verlorener Monat für uns ist.
Auf eine harte Geduldsprobe stellt das Coronavirus die Firma Mato aus Mülheim am Main. Das Unternehmen wartet zurzeit auf Lieferungen von Batterien und Akkus aus China. Im Moment dürfen sie noch nicht einmal hergestellt werden. Mato produziert zum Beispiel mechanische Verbindungen für Förderbänder und ist Weltmarktführer. Sich den internationalen Kunden präsentieren sei wichtig, sagt Geschäftsführer Hans-Christian Richter. Corona komme deshalb zu einem schlechten Zeitpunkt.
In einer Woche beginnt in Köln die internationale Eisenwarenmesse. Das ist eine wichtige Messe für uns, für den Werkzeugbereich. Dort treffen wir üblicherweise unsere weltweiten Kunden. Wir hören jetzt jeden Tag deutlicher, dass es Absagen gibt.
Nicht nur chinesische Geschäftsleute, auch chinesische Touristen bleiben Deutschland gerade fern. Das spürt besonders Frankfurt, ein Hotspot für Reisende aus Asien. Ganz genau beziffern können die meisten Unternehmer ihren finanziellen Schaden durch das Coronavirus noch nicht. Für eine Bilanz sei es noch zu früh. Dass es wirtschaftliche Auswirkungen gibt, steht für die Verantwortlichen aber außer Frage.
Der Coronavirus hat auch Folgen für die hessische Wirtschaft. Das war dazu Aydoğan Makasçı. Darf sich der Chef einer großen hessischen Kulturinstitution, die mit Steuergeldern finanziert wird, mit umstrittenen Politikern zum Abendessen treffen? Diese Frage stellte sich im vergangenen Herbst bei der Hessen Film, der Filmförderung des Landes Hessen. Der damalige Geschäftsführer Hans-Joachim Mendig hatte sich damals mit dem AfD-Politiker Meuthen getroffen. Es kam zum Skandal, auch weil das Treffen Schauspieler und andere im Filmbusiness nicht besonders gut fanden. Jetzt hat die hessische Kunstministerin Angela Dorn eine neue Geschäftsführerin vorgestellt. Tobias Lübben berichtet.
Das neue Gesicht an der Spitze der Hessen-Film ist ein sehr junges Gesicht. Anna Schöppe heißt die neue Geschäftsführerin und sie ist 35 Jahre alt. Auf die erwartbare Frage, ob sie sich denn, genau wie ihr Vorgänger Hans-Joachim Mendig, mit einem AfD-Politiker zum Gedankenaustausch treffen würde, antwortet sie diplomatisch.
Wir vergeben öffentliche Fördergelder. Insofern haben natürlich Politiker das Recht, Informationen einzuholen und diese dann auch zu bekommen. Und das würde ich dann in Abstimmung, werden natürlich diese Informationen nicht vorenthalten werden. Das ist ja klar und dazu hat jede politische Ausrichtung das Recht.
Schöppes Chefin ist Angela Dorn. Die Grünen-Politikerin ist als hessische Kunst- und Wissenschaftsministerin auch die Aufsichtsratsvorsitzende der Hessen-Film. Dorn betont, nicht das Treffen zwischen Mendig und Meuthen sei das Problem gewesen.
Das ist in unserem Land gutes Recht, dass man sich mit allen Fraktionen, die entsprechend gewählt werden, treffen kann. Das Problem war der Umgang danach. Regisseure, Autorinnen, Schauspielerinnen, Schauspieler, alle haben sich an uns gewandt und gefragt, sie verstehen das nicht. Was hat das zu bedeuten, dieses Mittagessen? Und haben das natürlich Herrn Mendig gefragt. Herr Mendig hat leider auf all diese Fragen aber keine Antwort gegeben.
Transparenz ist also gefragt bei einer Agentur, die jährlich rund 10 Millionen Euro an hessischen Steuergeldern verausgabt. Vor allem die Filmschaffenden dürfte natürlich die Frage bewegen, nach welchen Kriterien werden diese Fördermittel verteilt? Und da will Anna Schöppe, die neue Geschäftsführerin, auch neue Akzente setzen. Sie will klimafreundliches Filmemachen fördern und sie will mehr Diversität vor und hinter der Kamera. Sie zitiert eine Studie des Kuratoriums Junger Deutscher Film.
Dabei kam raus, dass genau 4 Protagonisten in Kinderfilmen der letzten 10 Jahre einen, sagen wir mal, nicht ursprünglich deutschen Background hatten. Und da muss sich sicherlich sehr viel verändern. International gibt es da sowieso bereits ganz andere Standards. Zum Beispiel das BFI hat da sehr, sehr konkrete Vorstellungen zu.
Das BFI, das British Film Institute, hat als Förderbedingung jüngst sogar eine Frauenquote festgelegt. Auch Menschen anderer Herkunft und Hautfarbe sollen, so schreiben es die britischen Förderkriterien vor und hinter der Kamera vertreten sein. Schöppe will den britischen Weg zunächst nur als Denkanstoß verstanden wissen. 1:1 lasse sich das in Hessen sicher nicht umsetzen. Das hessische Markenzeichen soll nun vor allem aber dieses werden.
Dass wir den Nachwuchs noch weiter in den Vordergrund rücken wollen, das ist ein Thema, was mir auch durch meine bisherige Arbeit sehr am Herzen liegt.
Nachwuchsförderung war auch bisher schon Schöppes Aufgabe. Derzeit ist sie noch Direktorin des Kuratoriums Junger Deutscher Film in Wiesbaden. Das Kuratorium wird von den 16 Bundesländern getragen und fördert sogenannte Talentfilme, also Projekte junger, noch unbekannter Filmemacher. Am 1. Mai soll die dann 36-Jährige von Wiesbaden nach Frankfurt wechseln und die Hessen Film und Medien GmbH übernehmen. Mit Schöppe an der Spitze soll die Filmförderung dann, so die Hoffnung der Landesregierung, wieder für positive Schlagzeilen sorgen.
Die Filmförderung des Landes Hessen, die Hessen Film, hat eine neue Geschäftsführerin. Tobias Lübben berichtete. Und das war der Tag in Hessen mit Pascal Lasserre. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.